Wenn du als Unternehmen in die Richtung künstliche Intelligenz gehst, dann ist Sicherheit, Datenschutz und überhaupt die Daten im Griff zu haben eine wichtige Voraussetzung. Ja, das Erste, was ich machen würde, ich würde den Copilot mit kommerziellen Datenschutz, ja, der ist kostenfrei, wie wir eingangs besprochen haben, den würde ich allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ist ein No-Brainer. Die Modelle entwickeln sich dahingehend weiter, dass sie immer intelligenter werden. Ja, heute sind sie ja schon, wie soll ich sagen, auf dem Niveau eines Abiturienten in der Breite. In Zukunft ist jeder ein vielfacher Einstein. Und sie werden sehr viel intelligenter, den Kontext zu verstehen, in dem deine Frage, dein Wunsch abgesetzt wird.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, dem IT-Zukunftspodcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Heute haben wir uns eine besondere Folge vorgenommen. Sonst sprechen wir ja viel über Digitalisierung und über Transformation. Und immer wieder kommt dabei aber auch zutage, dass das ganze Digitalisierungs- und Transformationsthema gar nicht so einfach ist und dass es oft gar nicht um die ganz großen Veränderungen geht, sondern tatsächlich auch um die vielen, vielen kleinen Schritte, die man machen muss und natürlich auch um das How-to, also wie mache ich es jetzt mal konkret, Butter bei die Fische, wie wir Norddeutschland sagen. Und natürlich auch, was kostet das und was sind auch für Schwierigkeiten oder Herausforderungen zu meistern. Naja, und ein bisschen soll die Folge dabei helfen. In vielen Unternehmen ist ja der Copilot von Microsoft schon eingezogen. Manche überlegen wahrscheinlich gerade, ob sie den Copilot anschaffen sollen, für wen, für was und ganz genau dafür ist diese Folge gut. Ganz viel Wissen heute und zwar zum Ärmel hochkrempeln und machen. Und dafür ist bei uns zu Gast Oliver Gürtler. Er leitet das Mittelstandsgeschäft bei Microsoft. Ich würde ja sagen, er hat den Copilot mit der Muttermilch eingesogen, aber das ist natürlich Quatsch, weil den gibt es ja noch gar nicht so lang. Aber Oliver Gürtler ist seit 18 Jahren bei Microsoft, seit 2 Jahren betreut er dort den Mittelstand und dabei beschäftigt er sich tagtäglich mit dem, was der Mittelstand braucht, um ihn erfolgreicher zu machen, mit Hilfe von Technologie. Und dazu gehören natürlich auch die vielen Fragen, die sich bei den Kunden auftun. Genau darum soll es heute gehen. Schön, dass wir hier bei euch sein dürfen, bei Microsoft in München und schön, dass du da bist, Oliver.
Hallo Svea, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich.
Sehr gut. Heute darf ich dich ein bisschen löchern und zwar mit vielen Fragen, mit wie baue ich den Copilot ein, was muss ich da beachten, auch Thema Datenschutz, Datensicherheit, dazu werden wir kommen und Kosten. Aber ganz kurz für alle, die den Copilot noch nicht benutzen, lass uns einmal erklären, wie der funktioniert, was das ist. Hier Confession an der Stelle. Ich benutze den Copilot auch noch nicht. Also bin zwar mit ChatGPT ganz gut, aber eben den Copilot habe ich auch noch nicht benutzt. Deswegen die Frage, magst du einmal ganz kurz sagen, was ist der Copilot?
Ja, der Copilot für Microsoft 365 ist ein revolutionäres Tool, das uns hilft, produktiver, effizienter zu arbeiten. Du kannst es dir vorstellen wie ein digitaler Assistent, den du in deiner gewohnten Umgebung, Benutzeroberfläche in natürlicher Frage fragen kannst, wie zum Beispiel, wie organisiere ich meine E-Mails besser? Formuliere mir mal eine E-Mail vor. Was sind meine Prioritäten im Kalender? Was hat der Kunde an Informationen über Teams, über E-Mail, über Chat bei uns hinterlegt und wie kann ich die nutzen?
Und ist es wie so ein Suchfenster oder ist es so ein Eingabefeld, was dann irgendwo rechts oben, links unten in der Ecke ist?
Tatsächlich hast du in jeder Applikation einen Copilot-Button, den du aufrufen kannst und dann kannst du ihn parallel zum Bildschirm mitlaufen lassen.
Okay, ja. Also so ein bisschen Karl Klammer oder Clippy von 98 2003 bloß in schlau.
Ja, das bringt nostalgische Gedanken auf. Clippy war ein einfacher Tippgeber in der Bedienung von Office. Da geht Copilot in eine ganz andere Liga. Ja. Der kennt ja den Content, der hat Zugriff auf Daten im Office und er ist proaktiv. Das heißt, du hast einen Gesprächspartner, einen Assistenten, der deutlich intelligenter ist, mitdenken kann, was du brauchst. Und um ein einfaches Beispiel zu machen, ja, wenn er merkt, du solltest eigentlich eine andere Word-Vorlage verwenden, dann macht er dir diesen Vorschlag. Er, sie oder es, ja.
Lass uns mal eintauchen ins kleine GPT-Copilot 1x1 und Wir haben dafür extra mal gesammelt, ja. Und zwar die drängendsten Fragen, die derzeit zum Beispiel in Webinaren gestellt werden bei Bechtle, aber auch Fragen, die wir so mitbekommen haben, ne? Die diskutiert werden auf Bürofloren oder sogar in Arbeitsgruppen oder Gremien, die sich jetzt eben damit beschäftigen, welche KI sollen wir jetzt einkaufen für unser Unternehmen? Kann ich da produktiver werden? Wenn ja, wie viel Stellen kostet das möglicherweise? Was kostet das überhaupt an Urheberrechte, Sicherheit? Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass wir anhand dieser Fragen ganz gut ins Gespräch kommen, aber auch, dass man ganz viel lernen kann. Deswegen tatsächlich die erste Frage: Was passiert denn mit meinen Daten, wenn ich Copilot bei mir im Unternehmen eingeführt habe? Gehen denn alle Daten, die ich in den Copilot eintippe, an Microsoft? Und wenn ja, was macht ihr dann damit?
Wenn du Copilot in deinem Unternehmen einführst, wer? Dann garantieren wir, dass die Daten unter deiner Kontrolle und in deiner Organisation bleiben. Wir teilen als Microsoft diese Daten nicht mit Dritten. Wir nutzen diese Daten nicht, um Modelle zu trainieren. Das ist ein USP von Microsoft. Das ist nicht wahr für generell das Thema Large Language Modelle. Das, was ich jetzt sage, gilt für Copilot im Kontext von Microsoft.
Ich glaube, da müssen wir dann auch einmal trennen und unterteilen, nämlich, dass es auch zwei Arten gibt von Copilot, nämlich den Copilot von Microsoft 365, das ist der im Unternehmenskontext, und der Copilot mit Commercial Data Protection. Genau, lass uns einmal ganz kurz diese Unterscheidung erklären. Welcher Copilot steckt in Bing, wenn ich die einfach so random benutze? Welcher Copilot kann ich kaufen? Ne? Das müssen wir einmal auseinander dividieren.
Sehr gerne. Also die Version, die ich kaufen kann, als Beispiel den Copilot für Microsoft 365, die entspricht den bestehenden Datenschutz-, Compliance- und Security-Verpflichtungen, die wir gegenüber allen Microsoft 365 Office-Kunden eingegangen sind. Das heißt, sie entsprechen auch der Datenschutzgrundverordnung und der EU-Datengrenze. Den von dir angesprochenen Copilot mit kommerziellen Datenschutz, das ist eine Version, die wir gebaut haben für Kunden, die sagen, ich möchte GPT oder die Modelle nutzen, aber ich möchte nicht, dass Daten mein Unternehmen verlassen. Und deswegen haben wir den geschaffen. Will heißen, der Copilot für M365 hat den Vorteil, er entspricht allen Datenschutz- und Privacy-Anforderungen und er greift auf deine lokalen Daten, die du ihm zur Verfügung stellst, zu. Der Copilot mit professionellem Datenschutz garantiert er, du nutzt ihn normalerweise über Edge als Browser oder im Browser deiner Wahl, Chrome, Safari etc. Der garantiert dir aber, dass deine Daten das Unternehmen nicht verlassen, das, was du in diese Chats eingibst, sodass du als Unternehmen datenschutzkonform bleibst. Hingegen, wenn du die Consumer-Version, den Bing Copilot, nutzt, dann ist es bei Bing Copilot auch so, dass die Daten nicht zu trainieren genutzt werden. Aber dort garantieren wir nicht, dass die Unternehmen nicht EU-Grenzen überschreiten.
Ich will noch einmal genauer auf den M365 kommen, also auf den Copilot, der so in diesem Unternehmenskontext jetzt ganz interessant ist. Kannst du da noch einmal genauer eingrenzen, worauf der Zugriff hat? Also relativ genau sagen, auf welche Daten, Dateien greift er zu? Greift er nur zu auf Word oder Excel oder wie geht er auch zum Beispiel auf SharePoint oder auf OneDrive oder aufs ganze Betriebssystem? Also wo genau arbeitet der Copilot für Unternehmen?
Der Copilot für Microsoft 365 greift auf die Daten zu, die wir im Office Graph zur Verfügung stellten. Du kannst dir vorstellen, wenn du mit Microsoft Office arbeitest, hast du ja Applikationen wie Outlook oder wie Teams und die werden bei dir auf dem SharePoint oder im Postfach, wo auch immer du das Postfach administrierst, gespeichert. Und der Copilot bekommt von der IT denselben Zugriff und dieselben Zugriffsrechte, wie sie deine Anwender haben. Das heißt, er greift dort auf deine E-Mails, auf deinen Chatverlauf zu, kann auf deinen SharePoint zugreifen, wenn du das freigibst als Unternehmen, und kann diese Daten nutzen, um deine Antworten möglichst präzise und genauer zu machen. Wenn du jetzt einfach nur eine Datei auf deinem lokalen Rechner hast und die noch nie angefasst hast, dann sieht dir auch der Copilot nicht. Du musst es in diese Office-Welt bringen.
Okay, und was ist mit so Kalender, Fotos?
Falls du den Outlook-Kalender meinst, den sieht er selbstverständlich. Der ist in der Regel, möchte ich das unbedingt, dass er den sieht.
Genau, weil der ja sozusagen in dieser Office, ne, in dieser Office-Welt ist, die du vorhin angesprochen hast. Mal noch am Rande. Ich selber habe ja am Anfang gesagt, ich benutze kein Copilot, aber ich benutze Outlook. Also ich bin auch sonst auch in einer Microsoft-Umgebung zum Arbeiten unterwegs. Und Outlook macht man inzwischen auch so, ich nenne es mal Mini-Antwortvorschläge, also sowas wie ja gern oder alles klar. Und da habe ich mich gefragt, wo oder wie werden die denn generiert? Also ist das so ein Small Large Language Model, also dass das quasi auf meinem Computer generiert wird? Oder gehen meine Mails auch an Microsoft und werden da KI-mäßig ausgewertet?
Nein, gute Frage, Svea. Das ist auch künstliche Intelligenz, aber, jetzt hätte ich fast oldschool gesagt, aber Machine Learning basiert. Ja, das heißt, dort, wo du dein Postfach hast, entweder bei dir auf dem Rechner oder im eigenen Datacenter oder wenn du es in der Microsoft Cloud hast, dort läuft auch dieses Mini-Machine Learning, das dir dann diese Vorschläge macht. Es steht nicht im Kontext mit Copilot oder Large Language Modellen.
Wobei, also es wäre ja schon mein heimlicher Traum, ja, dass ich morgens mein Postfach aufmache und zwar nicht um 8, sondern so um 10 und dann sind da so 10 oder 15 vorbeantwortete E-Mails, ja, und die kann ich dann noch so einmal lesen und dann alle natürlich perfekt richtig beantwortet, so wie mache ich später, danke für die Anfrage, komme gleich oder habe hier was vorbereitet und ich gucke dann nur mal so drüber noch und sage so, ja, richtig, richtig, ja, raussenden, 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 wann kommt das?
Das hast du mit Modern Workplace Copilot. Okay. Ja, das ist einer, tatsächlich ist es einer meiner Lieblings-Prompt, den ich jeden Tag über Nacht laufen lasse. Mhm. In meiner Rolle bekomme ich viele E-Mails und auch viele Chats von Kunden, Kollegen aus Redmond oder hier lokal. Und mein Prompt heißt, vereinfacht gesagt, priorisiere die wichtigsten Kontakte, die über Nacht oder wenn ich einen Tag auf Reisen war, die hineingekommen sind und generiere mir für jede der Anfragen einen Antwortvorschlag. Und dann kriege ich von Copilot quasi eine Tabelle, da stehen dann schon die E-Mail-Vorschläge und dann schaue ich schon drüber, gebe dem noch meine persönliche Note, wenn es nicht passt, aber oft schicke ich es auch einfach so raus. Ja, das ist genau dieser Nutzen.
Ich will noch mal spezifischer auf den Copilot rausgehen und zwar eben für die Betriebe, die jetzt wirklich so kurz davor stehen, den zu implementieren. Und da ist natürlich immer auch die Frage, okay, der Betriebsrat muss es absegnen, auch die Datenschützer der jeweiligen Organisation des Unternehmens müssen es absegnen. Und dafür werden die sogenannten TOMs benötigt und die Datenschutzaussagen. Da geht es im Prinzip darum, dass das Ganze DSGVO-konform ist. Oh. Wie ist das geregelt? Wo bekomme ich das her? Genau.
Ja, ein Riesenthema und ich muss es angehen. Und das ist genau das, was unsere Kunden beschäftigt. Weil auch wenn ich es realisieren möchte, ich muss ein paar Schritte einfach abarbeiten. Ja? Und mein persönlicher Tipp, um das vorwegzunehmen, ist, Copilot zu nehmen. Es reicht der Bing Copilot und zu sagen, ich möchte Modern Workplace Copilot in meinem Unternehmen einführen. Mit wem muss ich sprechen? Also beispielsweise Betriebsrat, Chief Security Officer, Privacy Verantwortliche etc. Und mit welchen Unterlagen, frei verfügbaren Unterlagen, unterstützt mich Microsoft, diese Gespräche zu führen? Ja, und dann kommt eine Antwortliste mit Verlinkungen, zum Beispiel auf unseren Technical Readiness Guide, die dir hilft, diese Fragen Stück für Stück abzuarbeiten und dich auch gleichzeitig aber mit fertigen Materialien unterstützt. Ja, es ist, manchen reicht es zu wissen, ich nutze ja heute schon M365, bin durch die Datenschutz- und Security-Themen gegangen. Ich will gar nicht mehr prüfen. Andere wollen sehr, sehr detailliert verstehen, was diese neue Technologie bringt, ob zusätzliche Risiken damit impliziert werden. Und dann muss ich tiefer gehen. Und da bieten wir entsprechend auf LinkedIn oder MS Learn tatsächlich Schulungen an und Step-by-Step-Guides. Und wenn das nicht ausreichen sollte, dann gibt es Partner wie die Bechtle, die einen bei diesem Prozess unterstützen.
Ich habe noch eine Frage zum Monsterblock Datenschutz. Das waren tatsächlich auch die meisten Fragen, die so kamen in der Vorbereitung. Gibt es eine Datenschutzfolgeabschätzung?
Ja, gibt es, aber auch hier die Empfehlung, unseren Guidelines zu folgen, nämlich erstmal, wie stelle ich fest, ob ich diese überhaupt brauche? Dafür geben wir Anleitungen. Wir geben auch vorausgefüllte Formulare raus, in denen ich sehen kann, wie ich das ausfüllen kann. Und wenn ich sie tatsächlich brauche, was in der Regel erst der dritte Schritt ist, ja, dann stellen wir hier auch Beispiele zur Verfügung.
Jetzt kommen wir mal zu einem ganz spannenden Thema für viele Organisationen. Wir haben jetzt ganz viel gelernt, auch über die Vorteile und was man damit Tolles machen kann. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Unternehmerinnen und Unternehmer sagen, ja geil. So, und dann kommt das aber eben zu dem Punkt, okay, was kostet das denn? Und das ist ja pro Nutzerin oder Nutzer quasi überschaubar. Das sind, korrigier mich bitte, 22 Euro im Monat. Ja,
richtig.
Genau, die ich bezahlen muss. Auf eine Person kann man sich noch vorstellen, ja gut, das kann man machen. Aber wenn ich mir dann mal so ein mittleres Unternehmen anschaue, mit so, weiß ich nicht, 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann sind es knapp 5.500 Euro Lizenzkosten mehr, die ich jeden Monat habe. Und übers Jahr sind es dann über 65.000 Euro. Und dann frage ich mal ganz direkt, geht das auch billiger?
Die gute Frage, und ich kriege sie tatsächlich auch häufiger gestellt, aber die Antwort ist, was ist denn der Nutzen? Ich muss ja, wenn ich mich mit so einer Anschaffung beschäftige, muss ich ja eine Klarheit haben, was bringt es mir und ist es das wert? Der Vorteil vom Co-Pilot liegt nicht nur in der Produktivität, der liegt darin, dass ich viel schneller, kreativer bin, dass ich beispielsweise Mitarbeiter, die neu ins Unternehmen kommen, in einer ganz anderen Geschwindigkeit auf ein anderes Expertenlevel bringen kann. Ich bekomme Antworten in einer anderen Qualität und bin viel schneller. Ja? Das heißt, wenn wir mal Statistiken bemühen, ja, wenn du dir pro Tag ungefähr 10 Minuten sparst beim Gehalt von 50.000 bis 60.000 Euro brutto, dann hat sich das schon gelohnt, allein über die Zeitersparnis, die du hast. Aber die Zeitersparnis ist wirklich nicht alles an dieser Stelle.
Okay, Oliver, du hast schon angedeutet, E-Mails lässt du dir von Copilot beantworten, aber okay, mal Hand aufs Herz, wofür benutzt du es noch? Also was machst du nicht mehr selber?
Gute Frage. Ja, tatsächlich einer der Favorisierten ist dieses E-Mail-Vorgenerieren. Es hilft mir unheimlich beim Verstehen von Abkürzungen. Ja, wir sind ja in der Technologiebranche und auch bei Microsoft gut, neue Abkürzungen zu generieren und zu verstehen, was bedeutet, ist sehr hilfreich. Es hilft mir beim Finden von Informationen. Ich bekomme sehr viel Informationen über E-Mail, aber auch über Teams-Chat. Und manchmal erinnere ich mich nicht, wo war denn diese Datei wann und über welches Medium habe ich denn mit dem Kunden oder dem Mitarbeiter gesprochen. Und das ist ein einfacher Prompt. Such mir mal die Vorbereitungsunterlagen für diesen Podcast raus. Und unabhängig davon, wo das tatsächlich gespeichert ist, liefert mir Copilot dann nicht nur den Ort, sondern auch die nötigen Informationen. Und dann den letzten, den ich nennen würde, ist Vorbereitung auf Kundentermine. Ich bin ja hier für den Mittelstand in Deutschland zuständig. Das sind, wenn wir die Freelancer mal außen vor lassen, über 2,3 Millionen Kunden. Und ich möchte jeden Kunden so gut wie möglich verstehen, bin aber nicht historisch ein Branchenexperte für jede dieser Kunden. Das heißt, ich habe meinen Standard-Prompt, der mir dann sagt, ich treffe die Firma XY, sag mir mal bitte, was gab es dort an Personalwechseln in der Geschäftsleitung, wie ist die Strategie, wie differenzieren Sie sich vom Wettbewerb, wo sind die besten Möglichkeiten, über KI Wettbewerbsvorteile zu generieren. Und dann bekomme ich quasi ein, zwei Seiten Dokument ausgespuckt mit all dem, was ich brauche. Und das macht mich unheimlich viel effizienter. Wenn du mich fragst, was sind die Hot Runner Prompt der Mitarbeiter bei Microsoft, dann gibt es eine ganze Menge, die auf Produktivität abzielen. Zwei, mit denen ich nicht gerechnet hätte, die ich interessant bzw. unterhaltsam finde. Einer ist tatsächlich die Vorbereitung auf das Jahresendgespräch, Performance-Gespräch mit dem Manager. Ja, das ist ein Prompt. Fass mir mal auf Basis all meiner E-Mail-Verläufe, Chat etc. zusammen, warum ich die nächste Gehaltsverdienung verdiene.
Ja, das ist sind ja ganz, mal praktischer
ganz neue Möglichkeiten, die sich hoher Beliebtheit erfreuen. Und dann gibt es eine Menge unterhaltsamer Prompts, wie zum Beispiel, wenn ich es wäre ein Superhero, ja, welcher Charakter wäre ich denn und warum? Und das basierend auf E-Mails, Dokumenten und Chatverläufen. Unterhaltsam, aber trotzdem hoch im Kurs.
Ich will noch mal einen Schritt weitergehen, ja, weil ich habe ja viele Wünsche an so einen Assistenten oder Assistentin, die mich unterstützt, weil wir haben ja über das E-Mails beantworten schon gesprochen, aber ich will ja eigentlich noch viel mehr, ne? Ich möchte ja, dass die am liebsten zum Beispiel meine ganzen Dienstpläne macht, ne? Oder ich will ein Beispiel geben, ich bin im Yoga-Studio, ich mache Yoga. Und wenn man da absagt, dann muss man da auf einen Anrufbeantworter sprechen oder man schreibt eine E-Mail. Und da steht die Chefin von dem Studio, die steht dann also dreimal am Tag, hört die diesen Anrufbeantworter ab und trägt also dann in ihre Liste ein, wer heute nicht kommt und ob die Person zu spät abgesagt hat und ob dann da vielleicht doch eine Stunde fällig wird oder eben nicht. Und das Gleiche macht sie mit den E-Mails auch nochmal. Und das wäre ja auch sowas, wo man denkt, ach, also wo es so ein bisschen um die Integration der ganzen Systeme geht, ne? Mein Dienstmannsystem, mein Anrufbeantworter, mein E-Mail-Programm. Wo stehen wir da und wo gehen wir da vielleicht auch in der Zukunft noch hin?
Spannende Frage, ja, weil diese Modelle entwickeln sich wahnsinnig schnell. Ja, als GPT gelauncht wurde, haben wir gefeiert, dass ich eine sprachliche Eingabe hatte oder eine Texteingabe und er Text produzieren konnte. Heute habe ich die Möglichkeit, als Input nicht nur Sprache, sondern auch Bilder, Videos zu verwenden. Und als Output kann ich auch Sprache, Ton, Videos, Bilder bekommen. Das heißt, die Tools sind heute schon ein ganzes Stück weiter. Aber das, was du gerade als Szenario geschildert hast, liefert dir heute der Copilot M365 noch nicht als Standard. Ja, du musst dann ein sogenanntes Plugin für dich als Unternehmen aufsetzen, indem du nochmal sagst, Achtung, es gibt drei verschiedene Inputquellen, nämlich zum Beispiel die Telefonate, die du dort bekommst, wenn sie denn auf einer IT-Telefonanlage basieren. Du hast die E-Mails und jetzt willst du einen Button in Teams haben, der dir dann entsprechend sicherstellt, dass auch die nötigen Aktivitäten resultieren. Die Welt arbeitet daran, dass die Modelle selber noch aktiver werden können. Aber für das von dir geschilderte Szenario brauchst du heute noch die Bechtle, die dir das realisiert.
Ist das was, was kommt?
Absolut. Weit aus dem Fenster gelehnt, ja. Aber die Modelle werden, entwickeln sich dahingehend weiter, dass sie immer intelligenter werden. Ja, heute sind sie ja schon, wie soll ich sagen, auf dem Niveau eines Abiturienten in der Breite. In Zukunft ist jeder ein vielfacher Einstein. Und sie werden sehr viel intelligenter, den Kontext zu verstehen, in dem deine Frage, dein Wunsch abgesetzt wird. Das heißt, die Modelle werden immer mehr können. Aber ich bleibe dabei, für das Szenario, das du hast, brauchst du einen Zugriff auf spezifische Daten, die du vielleicht nicht nur im 365 hast und dann brauchst du immer eine kleine Anpassung. Mhm. Aber ja, da wird viel kommen, was uns erstaunen wird.
Ja, ich bin sehr gespannt, aber denkt natürlich auch immer, ja, das muss man dann auch alles bezahlen. Im Moment ist es zumindest so, ich beobachte, dass man als Unternehmen unterschiedliche Programme lizenziert. Also man hat ja oft nicht nur Microsoft und Office, sondern man hat ja noch Spezialprogramme. Man hat noch ein Programm für die Buchhaltung und derzeit ist tatsächlich der Trend, dass alle dann sagen, ja, du kannst uns auch mit KI haben, aber das kostet dann nochmal extra. Ja, und das ist tatsächlich dann der Fall, du beschrieben hast, dass man wahrscheinlich diese Use Cases, also diese Fälle entwickeln muss und prüfen muss. Ne? Lohnt sich das für uns?
Ganz genau, ja. In der Regel fangen Unternehmen mit kleinen Use Cases an, um selber mal zu lernen, ja, überhaupt eine Beurteilungsfähigkeit sicherzustellen. Größere Unternehmen machen in der Regel ein, ich sage schon, klassisches Business Value Assessment. Ja, ich brauche Klarheit, wenn ich das investiere. Wo ist der Return? In welche Abteilung? Wie viel? Da wird gesondert dann die Personalabteilung, die Marketingabteilung, Vertrieb etc. angesehen. Vielleicht zwei, drei Anekdoten aus einem anderen Blickwinkel. Wir haben uns mal angeschaut, welche Auswirkungen Copilot-Kenntnisse auf das Anstellen von Bewerbern haben und welche auf das Gehalt von Mitarbeitern. Da gibt es in unserer Work Trend Index Studie, da fragen wir zweimal im Jahr etwa 30.000 Office-Nutzer global. Da gab es zwei interessante Antworten. Manager, die die Wahl haben zwischen einem Bewerber, der sehr viel Fachexpertise hat, aber noch kein KI-Know-how, sprich er kann noch nicht prompten, weiß noch nicht, wie ich das einsetzen kann, versus einem Bewerber mit weniger Fachexpertise, aber schon diesem Wissen, wie ich KI nutzen kann, entscheiden sich zu 66% für denjenigen, der KI-Wissen mitbringt, ja, weil die in der Lage sind, sehr viel schneller, produktiver zu sein und dieses Expertenwissen schnell aufzuholen. Und gleichzeitig sehen wir, dass Talente heute dort bei Unternehmen ihre Bewerbung einreichen, bei denen sie diesen digitalen Assistenten als Unterstützung bekommen. Warum soll ich alles machen, wenn ich noch einen Assistent haben kann? Und wir sehen, das ist aber jetzt spezifisch für die USA, über die LinkedIn-Profile, die analysiert wurden, beziehungsweise Stellenausschreibungen, einen 10-20% Einfluss auf die Gehälter, die gezahlt werden. Und das ist ein guter Indikator, wo der Mehrwert sowohl bei den Anwendern als auch schließlich in den Firmen gesehen wird.
Gibt es denn beim Kostenplan Abstufung oder so? Kann ich mit Microsoft irgendeinen Deal machen? Also gerade wenn ich als Unternehmen denke, ich will eigentlich gerne den Copilot einführen, aber oh Gott, ich kann den gar nicht für jede Mitarbeiterin oder Mitarbeiter einführen, weil dann explodieren mir die Kosten oder es braucht ja auch nicht jeder den Copilot in einem gleichen Umfang. Ne? So, gibt es da irgendwelche Abstufung oder so?
Ja, das Erste, was ich machen würde, ich würde den Copilot mit kommerziellen Datenschutz, ja, der ist kostenfrei, wie wir eingangs besprochen haben, den würde ich allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Ist ein No-Brainer, ist deswegen auch für die IT wichtig, denn wir wissen, dass etwa 75% aller Anwender von Office-Produkten nutzen Large-Language-Modelle wie GPT, aber nicht immer datenschutzkonform. Und hier habe ich eine kostenfreie Version, die datenschutzkonform ist und die jedem Mitarbeiter schon einen gewissen Nutzen ermöglicht. Die Copilot-Lizenzen selber werden in der Regel ausgerollt an alle Office-Worker. Ja, sobald ich fange an mit erstmal 20, 30 Lizenzen, je nach Unternehmensgröße, sodass ich lernen kann, was es tatsächlich bedeutet, auch was es im Team bedeutet. Und dann, wenn ich gesehen habe, hey, der Nutzen, der materialisiert sich ja tatsächlich, dann fange ich an, in größere Tranchen zu gehen. Übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll. Ja, wir haben interessante Gespräche mit den Betriebsräten, weil zum einen wird sehr intensiv geprüft, hat das beispielsweise Nachteile für den Mitarbeiter? Kann der Manager sehen, wie oft ein Mitarbeiter XYZ macht und kann das in die Leistungsbeurteilung einfließen? um das beantworten kann, nicht. Ja. Aber der interessante Fakt ist, wenn ich in einem Unternehmen einen Teil der Belegschaft mit Copilot ausgestattet habe und den anderen Teil noch nicht, dann kommt häufig der Betriebsrat und sagt, das ist ungerecht. Ja, die einen haben den Assistenten und werden an denselben Zielen gemessen wie die anderen, die diesen Assistenten nicht haben, und sorgt sich so um das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Ich will noch mal so zum letzten wichtigen Punkt kommen, das Thema Sicherheit. Wir haben ja am Anfang schon über Datenschutz gesprochen, aber jetzt, du hast es eben auch schon angesprochen, so das Thema Datensicherheit. Das heißt, wie sicher sind meine Daten? Weil das wäre natürlich auch das Erste, was ich mich frage, wenn ich ein kostenloses Produkt irgendwo einführe, dann ist natürlich immer, okay, mit was bezahle ich denn dann? Deswegen tatsächlich noch mal die Frage, wenn ich jetzt diesen kostenlosen Copilot einsetze im Unternehmen, sind denn da meine Daten sicher?
Ja, absolut. Deswegen, genau deswegen haben wir den gebaut. Und ja, es klingt nach einem Widerspruch, aber sie bleiben sicher. Und das ist, denke ich, schon ein wichtiges Thema. Wenn du als Unternehmen in die Richtung künstliche Intelligenz gehst, dann ist Sicherheit, Datenschutz und überhaupt die Daten im Griff zu haben eine wichtige Voraussetzung. Und das Sicherheitsthema geht tatsächlich vom Device, vom Gerät selber, wie sind die Daten dort geschätzt, über die Identität, bis hin zu Fragen, wie sind die Daten immer verschlüsselt, nicht nur, wenn sie irgendwo liegen, sondern auch, wenn sie in Transit sind. Und das ist bei Microsoft gegeben. Und deswegen sind wir so zuversichtlich, dass wir hier die richtige Grundlage bieten.
Und ihr benutzt sie nicht zum Trainieren?
Wir benutzen die Daten nicht zum Trainieren und wir garantieren das sogar vertraglich, absolut.
Okay, jetzt will ich mal auf externe Angriffe noch kommen, also den super Prompt à la KI, greife das Unternehmen XY mit dem Zero-Day-Exploit an, ist noch Science-Fiction, das gibt es noch nicht, aber trotzdem stellt KI auch die IT-Security vor große neue Herausforderungen. Da machen wir nochmal einen extra Podcast dazu, da bestehe ich drauf, weil das können wir jetzt hier nicht so in der Tiefe abarbeiten. Aber trotzdem, weil du ja immer in Kontakt bist mit dem Mittelstand, was treibt denn den Mittelstand derzeit in Bezug auf KI und Sicherheit um?
Es ist ein Riesenthema. Es ist leider immer noch nicht überall angekommen. Ja, wir haben als Ergebnis etwa 20.000 erfolgreich infizierte Systeme, erfolgreich aus Sicht der Cyberkriminellen, im deutschen Mittelstand. Warum ist das so? Wir sind recht attraktiv. Ja, Security ist ja nichts anderes als ein Businessmodell. Und wo findest du jetzt, wenn wir global sprechen, Unternehmen, die finanziell solide sind, aber häufig noch on-prem oder in der bezogen auf die Daten noch nicht in der modernen digitalisierten Welt angekommen? Und da ist Deutschland ein fruchtbarer Boden, ja, weswegen dort sehr viel Geld verdient wird.
Also Phishing, Voice Cloning, Deepfakes, aber wahrscheinlich auch so verbesserte Malware, also Schadsoftware-Skripte, ne, die mit KI einfach verbessert werden können, um dann Unternehmen anzugreifen.
Absolut, ja. Ich habe ja enorme Produktivitätsvorteile durch KI in der Softwareentwicklung, fast 50%. Die haben nur leider auch die Cybercriminals. Ja, auch denen kann ich jetzt sagen, hey, wir haben das abgestellt und OpenAI auch. Aber wenn du das Originalmodell gehst und sagst, ich hätte gerne eine Phishing-Attacke, die Unternehmen XY heute attackiert, in 6 Monaten live geht und mir so und so viel Geld organisiert oder Daten, dann kriegst du relativ viel automatisiert geschrieben. Und dann kommt ja dazu die Weiterentwicklung, die durch KI möglich ist. Du hattest Deepfakes genannt. Ja, wie einfach kann ich heute schon ein Video generieren, das ich dir in den Mund lege, was unserem CFO sagt, überweise mal bitte schnell das Geld. Und das bedeutet, dass zusammenfassend auch die Gegenseite hat eine Menge Produktivitätsvorteile. Das Prompting selber und die Large Language Modelle bieten aber auch neue Einfangstore, die ich schließen muss. Und deswegen ist und bleibt Security kein statisches Thema, sondern eins, was sich immer weiterentwickeln würde.
Ich will mal noch ganz kurz auf einen ganz speziellen Angriff eingehen, weil er direkt mit KI zu tun hat. Und davon hat mir zu einem relativ frühen Zeitpunkt gleich ein Forscher erzählt, weil sie dazu erste Experimente gemacht haben. Und das betrifft Browser, die KI eingebaut haben. Also bei Microsoft wäre das der Edge-Browser, wenn Bing sozusagen mitbenutzt wird. Aber es betrifft auch andere. Und zwar, das ist die sogenannte Prompt Injection. Und das mache ich so, als jetzt, wenn ich jetzt ein Cybercriminal wäre, ich würde eine Webseite bauen und würde auf die Webseite versteckt, vielleicht im Quellcode oder mit weißer Schrift auf weißem Grund geschrieben, würde ich einen schädlichen Prompt einbauen, also eine Anweisung an die KI. Und sobald also die KI diese Webseite nach Informationen durchsucht, liest, ich sage es in Anführungszeichen, ja, weil die lesen ja nichts, aber verarbeitet sie auch dann diesen bösartigen Prompt, der mir vielleicht ja Informationen entlockt, aller, dass die KI, ich frage die KI irgendwas zu einem Konzert heute Abend und die KI antwortet mir dann nach dem Motto, ja, und wenn du mir jetzt noch deine Kontodaten oder deine Kreditkartendaten mit deiner Sicherheitsnummer gibst, dann buche ich dir, kann ich dir gleich das Ticket buchen oder so. Jetzt nur irgendein doofes Beispiel. Und es gab tatsächlich auch schon Unternehmens-Chatbots, die so manipuliert worden sind. Es ist noch nicht so oft vorgekommen, aber es gibt diesen Angriff. Gibt es dafür schon eine Lösung oder einen Umgang?
Also respektvoll die Frage erstmal. Mhm. Und das ist eines dieser Themen, die wirklich neu mit diesen Large Language Modellen aufgetaucht sind. Ich kann nur für uns als Microsoft reden. Ja, wie funktioniert es? Du hast ja dieses mächtige Large Language Modell. Und dann hast du einen sogenannten System-Prompt. Das heißt, du sagst diesem Modell, wer oder was es ist und wie geantwortet werden soll. Beispielsweise, wenn du Bing Copilot nutzt, dann gibt es in diesem System Prompts und die sind wie normale Prompts zu verstehen, ja?
Genau, das ist so eine Art geheime Superanweisung, die Rezeptur sozusagen. Ne?
Genau, und dann ganz genau. Und so stellen wir zum Beispiel sicher, dass du nicht fragen kannst nach einer Bombenanleitung oder dass nicht diskriminiert wird. Das ist über diese System Prompts geregelt. Und über die musst du auch regeln, dass das von dir genannte Beispiel eines Jailbreaks über eine Webseite, dass das von dem Modell nicht als solches akzeptiert wird. Da sind wir tatsächlich auch an Grenzen gestoßen. Ja, ganz am Anfang ist das hier und da mal passiert und deswegen siehst du beispielsweise auf Bing Copilot eine Einschränkung über die Länge der Prompts und die Anzahl der Prompts, die du eingeben kannst, damit das eben nicht passieren kann. Also von daher absolut valides Thema. Bei uns fällt das in diese Kategorie der verantwortungsvollen KI, denn neben der Sicherheit musst du eben auch Transparenz oder dass dein Modell nicht diskriminiert, zuverlässig, reproduzierbar die Ergebnisse liefern. Das sind alles Kriterien, die musst du einbauen. Und das ist der Unterschied zwischen der Consumer-Version und dem, was wir für Business-Kunden anbieten.
Super, danke. Zum Abschluss, lass uns nochmal in die Praxis schauen und dabei natürlich auch wieder fast ein Stück zum Anfang zurückkommen, weil wir haben viel über Unternehmen gesprochen, die gerade in so einem Abwägungsprozess sind. Die wollen vielleicht gerne mit dem Copilot starten. Ja, wenn ich morgen starten möchte, was sind die, weiß ich nicht, 3 bis 5 Schritte, also was ist mein To-Do?
Also das eine ist technisch sicherzustellen, dass ich Copilot entweder kostenfrei oder in Modern Workplace Copilot anbiete, überhaupt nutzbar mache. Das zweite ist, die Leute tatsächlich zu trainieren. Das braucht nicht viel im ersten Schritt, 1-2 Stunden, damit sie verstehen, was das ist und wo ist der Unterschied zu den Erfahrungen, die ich als Konsument gemacht habe. Und dann geht es vor allem darum, gemeinsam dieses Prompting zu lernen. Die Beispiele, die am besten funktionieren. Und die sind manchmal unterschiedlich, je nach Rolle. Aber das kann ich zelebrieren und das würde ich über eine gewisse Zeit lang auch machen, bevor das zum Selbstläufer wird.
Danke, lieber Oliver.
Sehr gerne. Danke.
Danke euch. Danke Ihnen fürs Zuhören und dranbleiben. Ich denke, wir werden noch den einen oder anderen Podcast dazu machen, zum ganzen Themenbereich Prompting, KI und Sicherheit. Aber vorher könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Geht in eure Podcast-App, schreibt einen Kommentar, wie es euch gefallen hat oder vergibt einfach ein paar Sterne. Wir freuen uns darüber und wir gucken da auch rein. Oder wenn ihr ganz konkret InterviewpartnerInnen, Vorschläge habt oder ähnliches, schreibt an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.